Erster Advent. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Emotional bin ich da noch nicht. Adventszeit. Aber ich bin mir fast sicher, wenn die zweite Kerze angezündet wird, bin ich mehr drin. All dieweil wir am Wochenende den Weihnachtsmarkt haben. Das macht Atmosphäre, das stimmt so ein wenig dann ein. Gerade wenn wir dann wieder miteinander unterwegs sind. Und ich lade euch ein, selbst wenn ihr nicht auf der Liste steht, übrigens ist da noch Platz, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle, lade ich euch ein, vorbeizuschauen. Wir möchten einfach präsent sein, Lichtträger in diesem Dorf. Und das gilt ja nicht nur für die Mitarbeiter, sondern für jeden, der sich hierzu zählt, zu dieser Truppe der Menschen, die zu Jesus gehören. Stellt euch dazu, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, redet einfach miteinander oder vielleicht ergeben sich auch Gespräche mit Kirchlingeranern. Das ist unser Ziel. Ja, ich war diesmal dran mit dem geistlichen Impuls, unserem Gemeindebrief, und dann fragst du immer, was schreibst du denn? Weihnachten ist ja irgendwie jedes Jahr dasselbe, ne? Aber es gibt keine bessere Botschaft als die Weihnachtsbotschaft. Ich habe sie dieses Jahr genommen nach dem Johannesevangelium, wo Johannes das in zwei Verse eigentlich komprimiert auf den Punkt bringt. Karin hat es gestern gelesen bei Arno Backhaus. Wir kennen es alle, dieses Wort aus Johannes 3,16. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Darum geht's. Mission, Rettungsbotschaft, Lichtträger sein, nicht nur in Afrika, in Ostdeutschland, in Südamerika. Lichtträger sein hier in Kirchlengern. Und nochmal, wir haben eigentlich den Inhalt der Predigt schon gesungen, ne? Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht, Gott hat euch lieb. Darum geht's. Das Lied, was wir heute als erstes gesungen haben, Freue dich Welt, war das Lied, was in den letzten Tagen mir irgendwie immer wieder innerlich hochkam. Freue dich Welt, freue dich Welt. Ja, Gott hat die Welt geliebt. Und wenn man hineinschaut in das Neue Testament, ist Welt sehr oft ein Ausdruck für den Bereich in dieser Welt, der nicht unbedingt gottfreundlich sich präsentiert. Die Welt ist sehr oft desinteressiert, hat kein Interesse an Gott, ignoriert Gott oder ist sogar radikal gegen Gott. Und dieser Welt zeigt Gott seine Liebe. Gott liebt Menschen, die kein Interesse an ihm haben. Gott liebt Menschen, die sogar alles dran setzen, um ihn zu beseitigen. Und das ist das, worum es geht. Dieser Welt zu zeigen, Gott liebt. Und der hat das ja dann auch sichtbar gemacht, hat das ja mit Leben untermalt, untermauert, indem er Jesus sandte, indem Jesus sein Leben gegeben hat. Wir haben das ja gerade auch gesungen in dem Lied. Ne? Gott kommt in diese Welt durch einen Geburtskanal hinein in Windeln, in eine Krippe und macht deutlich, dass er wirklich in diese Welt hinein möchte, weil er uns sucht. Macht uns Mut, dass er in unser Leben, in deine und meine Welt hinein möchte. Deswegen ging er ans Kreuz, starb für unsere Schuld, blieb nicht im Tod, sondern lebt, um in deinem und meinem Herzen zu leben. Das ist Evangelium. Gott sagt, ich heiße Immanuel, der Gott, der mit euch ist, der Gott, der da sein will, wo ihr seid. Das ist die gute Botschaft. Und die wollen wir in diese Welt hineintragen. Ich habe mich nur gefragt, freue dich Welt, wie soll das gehen? Eine Welt, die kein Interesse hat an Gott. Eine Welt, die eigentlich eher gottfeindlich eingestellt ist. Wieso soll die sich jetzt freuen auf Gott? Also dieser Aufruf, freuet euch, ist eigentlich auch letztlich dann ein Aufruf an uns, dass wir herausgefordert sind, alles zu tun, damit die Welt auch eine Chance hat, sich zu freuen. Das heißt, sie muss auch etwas an Informationen haben, dass es diesen Gott gibt, dass dieser Gott wirklich liebt und dass dieser Gott alles getan hat, dass sein Leben in unser Leben hineinkommt. Dann haben sie eine Chance, sich zu freuen. Wir möchten sie gewinnen. Aber wie können wir Leute gewinnen, die nicht gehört haben? Paulus sagt, wenn sie nicht gehört haben, brauchen sie einen, der es ihnen sagt. Aber wenn keiner gesandt wird, wer sagt es ihnen? Wir sind gesandt. Nicht nur nach Afrika, wir sind gesandt ins Bündnerland, mit dieser guten Botschaft aufzuschlagen, etwas von der Gegenwart Gottes wiederzuspiegeln, seine Liebe, die wir selber empfangen. Nicht Gott macht ja deutlich in der Krippe, dass er uns bedingungslos liebt, ohne Vorleistung. Das gewinnende Lächeln eines Babys. Und Gott sagt, das möchte ich gebrauchen, um dir die Angst zu nehmen. Ich bin für dich. Und jetzt lass dich lieben und sei bereit, dass diese Liebe dich in Bewegung setzt und strahle es ab in dem Bereich, in dem du lebst und wirke etwas von der Gegenwart Gottes in diese Welt hinein. Wir hatten gestern mit Arno Backhaus ein hervorragendes Seminar. Das war ja eigentlich schon im Vorfeld immer wieder angekündigt, dass er den Druck rausnimmt. Also man hat immer den Eindruck, Evangelisten, die machen Druck. So war das früher, als ich zum Glauben kam. Evangelisation ging nur mit Druck. Arno ist ein Vollblut-Evangelisten und der hat einem den Druck genommen. Und ich glaube, das können auch nur Leute, die wirklich Evangelisten sind. Und er hat mit uns darüber nachgedacht, wie kann man gewinnend Liebe Gottes in diese Welt hineintragen? Wie kann man gewinnend Leute konfrontieren? Nicht als Konfrontation, nicht als Kampf und Krampf, sondern einladend mit der Botschaft von Jesus in Berührung bringen und ihnen den Weg ebnen, dass sie sich aufmachen zu Jesus. Und er macht es schon deutlich, es können nur Leute machen, die selber sich geliebt wissen von diesem Gott und die sich auch weiter lieben lassen im Erfolg und auch im Scheitern. Weißt du, wenn du gegründet bist in dieser Liebe Gottes, dann musst du nicht kämpfen. Dann kannst du mit Gelassenheit einfach abstrahlen, was Gott in dein Leben hineinbringt. Und das hat er gestern nochmal mehrmals betont, das fand ich auch ganz wichtig, dass wir nicht in so einen Krampf hineingeraten. Seid einfach da, lasst euch lieben und dann liebt. Er sagte, natürlich brauchen wir verständliche Worte, um von Jesus zu erzählen. Deswegen hat er Mut gemacht, lest Bücher, lernt euren Glauben in Worte zu fassen. Aber verständlich über den Glauben reden ist eine Sache. Wichtiger, sagt er, ist eigentlich herzlich den Glauben leben. Und das untermauert ja auch nochmal, dass er sagt, also die meisten Menschen kommen nicht durch Worte zum Glauben, sondern durch das Leben derer, die die Worte bringen, durch Charakter. Darum ist es wichtig, dass wir bereit sind, unser Leben verändern zu lassen von diesem Gott. Und das Lied, was wir gesungen haben, Herr, lehre uns Diener sein, sei du im Herzen auf dem Thron, zeig uns die Not um uns her, dass wir, Herr Jesus, dienen dir. Du, unser Gott, du bist der Herr, doch du warst nur als Diener hier. Wir folgen dir, denn dein Joch ist gar nicht schwer. Wir dienen dir, König und Herr. Dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, hat ja so ein bisschen auch den Leidensweg Jesu beschrieben und macht deutlich, wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir uns von Jesus lieben lassen, verändert das unser Leben. Und wir werden Menschen, die gewinnend sind. Arno hat gestern immer wieder gesagt, seid keine Egomanen. Kam er von Trump und bis zu einige andere Politiker, die nur ich, meiner, mir, mich kennen. Und er sagte ja, manche Christen sind auch so unterwegs, ne? Die bleiben nur bei sich, auch beim Evangelisieren. Er sagt, seid empathisch. Und empathisch zu sein heißt, mitzubekommen, was die anderen wirklich brauchen. Um dann alles zu tun, dass sie empfangen, was sie brauchen. Also er sagt, es geht darum, wenn du jetzt unterwegs bist, als das Bote Jesu in dieser Welt, dass du lernst, zuzuhören, dass du nicht sofort mit deinem Thema kommst, sondern fragst, was ist das Thema des anderen? Hör zu, nimm wahr, welche Wahrheit der andere jetzt braucht und dann helfe. Das ist ein Prozess. Wir sind aufgerufen zu lernen. Arno sagt ja auch mehrmals, dass er eigentlich vieles, vieles, vieles gelernt hat durch die vielen, vielen Fehler, die er gemacht hat. Also lasst uns Fehler machen, aber Lernende bleiben. Nochmal, 70% der Leute, die zum Glauben gekommen sind, sagen, was ihnen am Ende den entscheidenden Schritt gebracht hat, war das Leben derer, die die Worte gebracht haben. Charakter, Persönlichkeit. Und auch eine andere Statistik, die deutlich macht, dass, glaube ich, 76% von denen, die zum Glauben gekommen sind, sagen, ich bin durch meine Freunde zum Glauben gekommen. Also über Beziehungen. Traktate, Predigten und was weiß ich, haben alle ihre Berechtigung, sind aber prozentual nur ganz, ganz wenig. Es geht um Berührung. Deswegen kommt Gott und schickt nicht einfach nur eine Homepage, wo er sagt, da könnt ihr mal draufklicken und dann kommt er in Verbindung zu mir, sondern er kommt selber und nimmt sich Zeit. Ja, man kann sagen, Gott, als Baby, könntest du diese Phase nicht überspringen, in die Windeln zu machen, gefüttert werden zu müssen und dann so lange zu Hause zu leben bei den Eltern ist sowieso immer schwierig, weiß er das nicht? Hat er alles mitgemacht, er nimmt sich Zeit und dann bis zum Jahre 30 ungefähr, also 30 ist, wird er dann öffentlich tätig. Gott nimmt sich Zeit, auch mit seinen Jüngern, mit uns beiden. Gott nimmt sich Zeit. Jetzt werdet empathisch. Gott weiß, was du brauchst und er möchte uns jetzt zu Dienern machen, haben wir hier gesungen. Hab ihn im Herzen auf dem Thron und dann werde wie der Herr, der in dem Herzen thront. Es ist der König und Herr, freue dich, Welt, dein König naht. Aber dieser König hat jetzt nicht die Türen eingetreten. Wumm, hätte er machen können. Zwangsmissionierung, hätte er machen können. Gott möchte gewinnen in Liebe. Und wie haben wir gesungen? Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit, freiwillig. Mach's Herz auf. Und jetzt sind wir als seine Boten, die in der Art Jesu unterwegs sind, herausgefordert, nicht mit Druck Leute zu gewinnen, dass sie freiwillig interessiert werden. Dazu müssen wir auch freiwillig unsere Herzen aufmachen und sie reinschauen lassen. Sind wir bereit? Es ist eine Sache, ein Traktat weiterzugeben. Es ist eine andere, mit Menschen unterwegs zu sein und sie Einblicke gewähren zu lassen, wie Arno auch nochmal sagte, nicht nur in den Höhen unseres Lebens, sondern ihnen auch etwas zu zeigen von den Tiefen unseres Lebens, wo die Dinge eben noch nicht sofort im Lot sind. Und dass sie dann sehen, ja, wir werden nicht in dieser Welt enthoben mit all den Nöten. Wir sind mit drin im Dunkel. Aber wir sind gehalten und wir erleben Gegenwart Gottes. Und sind in einem Prozess drin, der geprägt ist von einem Ewigkeitshorizont. Ich möchte euch noch einladen, auch wenn es schon 11 ist. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, Freue dich Welt, mal ein ganz klein wenig praktisch werden zu lassen. Was heißt das für uns, wenn die Leute sich eben jetzt nicht freuen, weil wir es ihnen sagen? Freue dich Welt, und sie tun es nicht. Warum nicht? Warum soll ich mich freuen, sagen die, ne? Was müssen wir tun, damit sie sich freuen? Arno sagt, du musst authentisch werden. Authentisch ist nicht, wenn du dem anderen sagst, freu dich, der Herr kommt. Und dann guckt er in dein Leben und sagt, ja, wo ist denn deine Freude? Wie freust du dich denn? Also müssen wir überlegen, wie fängt das bei uns an? Wie freuen wir uns über Gott? Und da erlaubt mir das einfach nur noch so in Stichworten zu bringen. Ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen. Gott will Beziehungen. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Freust du dich über Jesus? Du hast gerade, glaube ich, Philipper 4 zitiert. Freuet euch im Herrn, in der Gemeinschaft mit Jesus. Abermals sage ich euch, freuet euch, egal was passiert. Nicht die Wegstrecken sind so toll, aber dass Jesus dabei ist. Freu dich. Habe deine Lust an dem Herrn. Freu dich über Gott. Das kannst du jetzt hier ellenlang durchexerzieren vom Alten Testament und Neues Testament. Die Forderung. Freu dich. In Klammern, natürlich müssten wir jetzt drüber reden. Kann Gott das fordern? Kannst du deine Gefühle einfach jetzt mit einem Klick auf Freude umstimmen? Nee. Aber Gott sagt, wenn ich was fordere, dann bin ich auch bereit, dir das zu geben, was ich fordere. Die Frage ist nur, willst du das? Könnte man vertiefen, kriegen wir heute nicht hin. Ich möchte euch mitnehmen, mal ein Bibelwort, Psalm 73. Ein Mann, der verzweifelt ist über die Wegführung Gottes. Und der sagt, oh Gott, warum geht's den anderen so gut und mir so? Ne? Und dann kommt er in die Gegenwart Gottes und kriegt eine Ewigkeitsperspektive. Und dann sagt er, dennoch bleibe ich bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat, nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und dann bringt er richtig steile Aussagen. Und wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn ich körperlich da niederlege, todkrank, wenn meine Seele im Dunkeln ist und ich wirklich kein Licht und nichts erlebe, was mich da wieder hell macht, du bist mein Trost. Du bist mein Teil. Und das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das bedeutet auch in der Situation, du verkündigst das Tun, dass Gott es zulässt, dass du im Dunkeln bist. Lest die Psalmen, wie viele Leute in der Grube waren, bildlich gesprochen, sich manchmal müde geschrien haben. Davon reden sie. Aber das ist ihre Freude, in diesem Prozess sich zu Gott zu halten und zu wissen, er ist meine Freude und die Zuversicht zu haben, er bringt mich durch und es wird diese Freude kommen. Ihr merkt, Freude schenkt Gott, aber wir müssen Entscheidungen treffen. Der Weg, wir hatten Trauerarbeit letzten Sonntag, und in den Situationen der Trauer wirst du nicht sofort mit so einem Spruch gut landen können. Freu dich jetzt. Ne? Gestern, letzte Woche Ewigkeitssonntag, jetzt Advent, freu dich. Gott hält das aus, wenn die Freude jetzt nicht da ist. Aber halte dich zu Gott. Und du wirst dieses sich zu Gott halten schon als Freude erleben. Und du wirst durchdringen, weil Gott es schenkt. Triff eine Entscheidung. Ich muss gerade mal gucken. Psalm 16. Du bist da mit drin, auch wenn Freude nichts ist, was wir so einfach machen können. Aber Psalm 16, Vers 11, da sagt David, du zeigst mir den Weg zum Leben. Ich möchte wieder Leben in mein Leben bekommen. Wie geht das? Du zeigst es mir. Denn dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Du hast gerade gesagt, Licht in Fülle. Ne? Nicht Dämmerlicht, voll. Freude, nicht nur 98%, 100%. Wo? In der Gegenwart Gottes. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Freude nicht nur für einen Moment im Kerzenlicht am Weihnachtsbaum, Freude in Ewigkeit. Die Frage einfach, Adventszeit war ja immer eine Bußzeit, Neuorientierung, Kalibrierung, neu einstellen. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Eine Beziehung ist da gefragt. Weißt du etwas von seiner Gegenwart in der Weise, dass es Freude bringt? Wenn du es nicht weißt, bist du nicht da, wo du sein sollst. Jesus möchte Freude in dein Leben bringen. Also bevor wir das den anderen sagen, muss ich mich fragen, bin ich an dieser Stelle authentisch? Wie gesagt, auch in meinem Leid im Moment, ich kann darüber reden, aber mit diesem Hoffnungshorizont, er ist meine Freude. Freude als Ziel und Motivation, habe ich dahin geschrieben. Ursula hatte sich zu ihrem 80. Geburtstag ein Wort gewünscht, dienet dem Herrn mit Freuden. Und das war jetzt nicht einfach an die Frommen gerichtet, sondern jauchzet dem Herrn alle Welt und dienet dem Herrn. Ja, wie soll diese Welt über Gott sich freuen und dann immer noch mit Freuden dienen? Du sagst es ihnen, sie schauen auf dich, wie machst du das denn? Dienst du? Wir haben es ja gerade gesungen. Bin als Diener hier wie er und ist gar nicht schwer, ne? Warum sind unsere Mitarbeiter alle so am Rande ihrer Möglichkeiten? Also bevor wir den anderen sagen, freu dich und jetzt diene dem Herrn mit Freuden, wieder der Blick in unser Leben, wie decken wir das mit unserem Leben ab? Wie ist da und wo ist da die Freude? Gerade auch im Dienst. Ich glaube, dass auch hier wieder die Beziehung zu Jesus der springende Punkt ist. Jesus hat so ein ganz tolles Gleichnis, da geht einer auf seinem Acker, arbeitet und findet plötzlich in diesem Acker den Schatz, den ultimativen Schatz, mehr geht gar nicht. Und dann sagt er geht hin, verkauft alles, was er hat. Das musst du dir mal zergehen lassen, er verkauft alles, was er hat. Jetzt geh mal durch deine Wohnung, geh mal über dein Sparbuch, deine Aktien oder was immer du hast und in die Garage, in dein Studienzimmer, Bücher, dein Tonstudio, keine Ahnung, alles, was er hat. Und verkauft es, um diesen Schatz zu gewinnen. Und da steht nicht drin, er ging voll Pflichtbewusstsein nach Hause und verkaufte, sondern es steht da drin, voll Freude. Er sieht den Schatz. Er hat eine Bewertung, wo er sagt, das ist nicht zu toppen. Und Jesus sagt, das bin ich. Du siehst ihn. Und wenn du ihn wirklich siehst, wie er ist in seiner Herrlichkeit, musst du sagen, es ist nicht zu toppen. Jesus ist alles. Und für ihn lohnt es sich, auch alles loszulassen, um ihn zu haben. Freude macht es möglich. Und dann schaust du zu Paulus und du hast den Eindruck, das hat ihn motiviert. Nimm mal zwei Worte. Nicht, dass wir Herren werden über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht im Glauben. Der Mann hatte selber Freude, davon wusste er immer wieder zu berichten. Er sagte, das Ziel meines Dienstes ist nicht Herr zu sein über euren Glauben, sondern euch zu helfen, dass euer Glaube euch zur Freude über Jesus führt. Ja, 2. Korinther 1, 24. Da haben wir Verkündiger sicherlich, ich rede von mir, versagt. Wenn du das selber nicht auf dem Schirm hast, sondern es geht ja nur um Richtigkeiten und um Worte, aber nicht mehr um Beziehung und schon mal gar nicht um die Freude, dann ist da schon was fehlgeleitet. Also muss ich erst mal sehen, dass ich selber Freude über Jesus habe und dann auch mich fragen, wie ist mein Dienst geeignet, dem anderen zu helfen, dass er sich über Jesus freut. Diese Perspektive haben wir, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Es geht nicht um Freude, ne, bei dem anderen. Wir wollen beim Diskutieren Recht haben. Mach das bitte nicht beim Weihnachtsmarkt. Versuch die nicht zu bekehren. Fangt an, was Arno sagt, mit hinhören. Und dann kannst du mit Jesus drüber reden und kann dir vielleicht ein gutes Wort schenken, aber lass es ein Wort sein, was den anderen stehen lässt und wo er sich etwas von der Liebe Gottes gefallen lässt. Ein anderes Wort, Philipper 1, 25. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden. Geht mir manchmal auch so. Nicht, weil ich lebensmüde bin, aber weil ich sage, bei Jesus wird's besser. Ich habe Lust abzuscheiden, bei Jesus zu sein. Das Sterben wäre für mich nur Gewinn. Aber dann sagt er, ich bleibe, das ist mir schon deutlich geworden, warum? Ich weiß, dass ich bleibe und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Warum bleibt er? Euch zur Förderung in der Freude zum Glauben. Paulus entscheidet sich, nicht beim Herrn zu sein, in der Ewigkeit, jenseits des Grabes. Er sagt, ich bin hier, ich bleibe hier, weil ich euch weiterhelfen möchte, dass euer Glaube Freude atmet. Freue dich, Welt, warum? Guck dir die Christen an. Merkst du das irgendwie? Wir sind da nicht. Aber Jesus sagt, ich möchte es euch schenken. Ein letztes, also ich denke, ihr könnt es nachvollziehen, Freude in und an Jesus als Beziehung, Freude als Ziel und Motivation, das setzt Energie frei und das ist wirklich Freude immer wieder im Blick. Und das letzte, Freude als echte Vorfreude. Wenn du hineinschaust in den Hebräerbrief zum Beispiel, da wird uns Jesus geschildert am Kreuz, der die Schmach und Schande des Kreuzes erduldete, um der vor ihm liegenden Freude willen. Also er hatte Power, einen Weg zu gehen, der alles andere war als freudig, weil die Vorfreude ihm echt Kraft gab. Ist übrigens gegen das Kausalitätsprinzip. Da ist Gott gegen seine Ordnung, ne? Man sagt ja, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Und hier war die Ursache noch gar nicht gekommen. Die Freude, das, was eigentlich sein müsste, ist noch in der Zukunft, um der vor ihm liegenden Freude willen. Aber er hat schon, bevor das Ereignis kommt, vorher die Freude, die Wirkung vor der Ursache. So ist Gott. Er sagt, Freude ist echt ein Power aus der Ewigkeit. Und da reicht es, wenn du nur weißt, es wird kommen. Es wird deine Gegenwart schon erfüllen. Gucken, ob ich es finde. Das ist jetzt nicht nur etwas, was dann Jesus alleine lebt, sondern was auch wir als seine Kinder leben können. Er redet von den Hebräer-Christen, die verfolgt werden, die echt unter Druck sind. Und die dann erleben, dass Gott Kraft gibt. Kraft zum Loslassen. Sie bekommen ihren gesellschaftlichen Status aberkannt. Ihnen werden die Güter, ihr Eigentum weggenommen. Und er schreibt, ich zitiere, und als man euch euren Besitz wegnahm, Habt ihr das mit Freude ertragen? Ist das nicht schräg? Kommen die in deine Hütte? Conny, nehmt ihr alles weg. Mit Freuden erdulden sie das. Warum? In dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Und das könnten wir jetzt an vielen anderen Stellen weiterführen. Seligpreisung, glücklich zu preisen seid ihr, wenn sie euch verfolgen um meines Namens willen. Jubelt und habt Freude. Warum? Ihr gehört zu mir. Im Petrusbrief heißt es, dass der Geist der Herrlichkeit dann aufleuchtet in eurem Leben, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Dann seid ihr Lichtträger. Wann? Wenn ihr Unrecht erleidet und die anderen plötzlich entdecken, die ballen nicht die Faust, sondern da ist eine innere Gelassenheit, weil ich in der Beziehung zu Gott bin und nicht Egomane auf der Eisscholle, der kämpfen muss. Wenn du so losgelassen hast in deinem Leben, deine Gesundheit, das, was dein Leben so wichtig macht, und sagst, es gibt nichts Wichtigeres als meine Beziehung zu Jesus, dann bekommst du eine Freiheit, eine innere Gelassenheit. Und aus dieser Gelassenheit wirst du anders leben können. Bitte, hab das nur mal im Blick, das ist ein Prozess. Es ist nicht einfach ein Schalter umlegen. Da gehört das Leid und die Trauer und die Dunkelheit mit dazu. Aber du erlebst diesen Einbruch des Lichtes, der Gegenwart Jesu. Und das macht dich authentisch und überzeugend, wenn du mit anderen redest, die eben auch in der Trauer sitzen. Und du da nicht mit einem lockeren Spruch kommst, freu dich mal. Sondern du kannst hinhören, kannst sie da abholen, wo sie sind. Und da braucht es Leute, die mutig das Leben, transparent das Leben. Und ich wünschte mir, wir würden an dieser Stelle, ja, Lernende sein. Nachfolger, ne? Herr, lehre uns, dir zu folgen. Nicht da weiter sitzen zu bleiben und die Schlachtläden zuzumachen, dass dich keiner sieht, sondern Türe zu öffnen, rauszugehen, transparent zu werden. Adventszeit war früher immer eine Buß- und Fastenzeit. Und wir wissen, Buße klingt für uns immer so ein bisschen, Bußgeld, ne? Buße ist eigentlich ein fröhliches Geschäft, weil ich wieder neu orientiert werde, befreit werde. Dann freuen sich die Engel im Himmel, die machen Party, wenn einer Buße tut. Und es kommt Freude in dein Herz, wenn du dir diese Zeit mal nimmst, vielleicht am ersten Advent, deine Beziehung zu Jesus neu zu überdenken und dich zu fragen, welchen Stellenwert hat Freude in deinem Leben. Schlussendlich, mit dem Punkt hat dann Arno auch geschlossen, ist das Gebet ganz wichtig. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Gott will geben. Und ich möchte an dieser Stelle mit ihm reden. Und lieber Vater, in der Tat wissen wir nicht, wie sowas geht, wenn du Freude befehlst, dass wir es machen können. Und so hilf uns zu entdecken, dass deine Imperative, dass deine Befehle Verheißungen sind, dessen, was du tun möchtest. Mach uns zu Menschen, die nicht stehen bleiben bei ihren Defiziten, bei ihrem Scheitern und Versagen, die nicht stehen bleiben bei der Dunkelheit und der Not ihres Lebens, sondern die dich entdecken als der, der dabei ist. Ich danke dir für dein Kommen in die Welt. Ich danke dir für die Bereitschaft zu kommen in unser Leben. Und ich möchte mein Herz hier öffnen, die Tore weit machen. Nicht, weil du da mit Gewalt dran klopfst, sondern weil deine Liebe wirklich einlädt, Mut macht, zu wissen, du nimmst an, ohne dass einer von uns eine Vorleistung bringen muss. Und so setze uns in dieser Begegnung mit dir frei und mach uns fähig, Menschen zu begegnen, auch hier im Bündnerland. Mach uns zu Freudenbotschaftern, zu Evangelisten, die nicht nur verständlich vom Glauben reden, sondern herzlich Glauben leben. Segne du dazu. Amen.